Was wollen mächtige Menschen? Kontrolle über möglichst viele. Und wie erreichen sie das? Vielleicht mit der künstlichen Intelligenz, aber nur dann, wenn wir als Menschen nicht das Bewusstsein einsetzen, um die künstliche Intelligenz als das zu betrachten, was sie am Ende ist, ein Werkzeug. Ich spreche heute mit Kelvin Sofisiyavash und Tom Lausen über dieses brandaktuelle und so wichtige Thema, weil ganz ehrlich, Angstthemen haben wir nun wirklich genug und vielleicht müssen wir vor der KI ja gar keine Angst haben.
Gespräch.
Es geht in diesem Gespräch um nichts Geringeres als um die Zukunft der Gesellschaft und den Einfluss, die künstliche Intelligenz auf Medien hat und damit eben auf die Gesellschaft. Und deswegen freue ich mich auf diese Kombination. Herzlich willkommen, Tom Lausen und Kelvin Sofisiyavash. Hallo.
Guten Tag.
Guten Abend.
Ja, in dieser Kombination hatte ich euch noch nie vor der Kamera und freue mich sehr auf das Gespräch. Und natürlich ist vielleicht die Frage da, wieso jetzt Tom Lausen und Kelvin Sofisiyavash, das ist leicht beantwortet. Kelvin, du bist Medienmacher seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, wann hast du gestartet?
88.
Und Tom, du bist Datenanalyst, auch schon eine halbe Ewigkeit.
Naja, ich programmiere seit über 30 Jahren. Und beim Programmieren fallen halt viele Daten an und dann muss man die auch manchmal analysieren. Also würde ich sagen, bin ich derzeit schon seit dieser Zeit Datenanalyst, ja.
Und beschäftigt sich sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und darüber wollen wir ja heute auch sprechen, weil, wie gesagt, künstliche Intelligenz in den Medien, das läuft ja schon seit ein paar Jahren. Kelvin, wo hast du das zum ersten Mal wahrgenommen, dass sich was verändert in diesem Bereich?
Das ist ein Prozess, der schleicht. Ich bin ja jemand, der ist sehr offen für neue Technologie, aber als Reporter war ich immer jemand, der, wenn Technologie auf den Markt kam, getestet hat, festgestellt, okay, das ist eher so Studiotechnologie, das ist nicht geeignet, um damit draußen herumzurennen. Also ein Beispiel, ich war einer der Ersten, der damals diese Digitalkassetten von Sony in dem Gerät gekauft hatten und die hatten Spezialbatterien und die waren dann nach 60 Minuten im Winter alle und dann musstest du die Spezialbatterien haben. Sag ich, super, das ist wahrscheinlich für die Bundespressekonferenz super, aber wenn du draußen 6 Stunden in der Kälte rumstehen musst, dann funktioniert das nicht. Hab's zurückgegeben in meine alten Marantz noch mal 2 Jahre benutzt. Also ich teste schon neue Technologie, aber sie muss eben vollgasfest sein. Und KI ist natürlich etwas, was im militärischen Bereich seit langem eingesetzt wird, also Profiling letztendlich. Aber so, dass ich das jetzt benutzen kann, ich beschäftige mich seit circa 1,5 Jahren damit, weil ich mag es eben nicht, dass der Satz fällt, eigentlich müsste das jetzt gehen. Und das geht dann immer noch nicht. Und dafür habe ich kein Verständnis, weil ich bin kein Beta-Tester. Aber in letzter Zeit beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit KI und auch mit den unterschiedlichen Angeboten, die sich nämlich auch in den Antworten und was sie zulassen und wie sie dezent nudgen, sehr unterscheiden. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Vor allem, weil ich versuche, ich bin ein Freund von Science Fiction, den Geist in der Maschine zu finden. Also ich sage jetzt mal HAL 9000 Computer und da bin ich inzwischen schon sehr, sehr weit gekommen und es macht mir sehr viel Spaß, aber es kostet mich auch sehr viel Zeit, weil da ist auch Suchtpotenzial.
Machen wir mal so ein bisschen Sendung mit der Maus für Erwachsene zu Beginn. Tom, künstliche Intelligenz, die ganze Welt spricht drüber. Überall höre ich diesen Begriff permanent. Was ist das überhaupt genau? Was ist künstliche Intelligenz?
Das ist ein statistischer, mathematischer Vorhersageapparat. Also im Grunde genommen unterscheidet sich die künstliche Intelligenz nicht von vielen Menschen da draußen, die auch nur statistische Vorhersageapparate sind. Aber es gibt ja auch welche, die noch tatsächlich bei Sinnen sind und die nehme ich jetzt hier mal aus. Aber es kommen auch bestimmt noch ein paar lustige Gleichnisse. Also künstliche Intelligenz ist die Sammlung aller Informationen, die zu erlangen waren oder noch immer erlangt werden. Das sind im Grunde genommen ganz viele Buchinhalte aus allen Sprachen, ganz viele Internetseiteninhalte aus allen Sprachen. Und das liegt jetzt vektorisiert. Das heißt also, ich versuche es jetzt mal laienhaft zu sagen, weil du sagst Sendung mit der Maus. Das ist jetzt klein gehäckselt in kleinste Pfeile, Vektoren, stellt man sich vor wie Stecknadeln, die jetzt auf einem großen Haufen liegen und im Raum eine bestimmte Ausrichtung haben. Und wenn wir beide oder oder wir drei jetzt über irgendetwas davon sprechen, dann würde die künstliche Intelligenz nicht unsere Sprache verstehen, sondern sie würde zunächst übersetzen in ebenfalls kleine Pfeile oder Stecknadeln und würde vergleichen, gibt es schon ein ähnliches Gespräch auf diesem Erdball oder auf dieser Erde. Und wenn es dieses ähnliche Gespräch schon gibt, dann kann sie im Grunde genommen schon im Voraus voraussagen, was wahrscheinlich gesprochen wird, wenn sie weiterdenkt. Also sie denkt ja nicht, sondern wenn sie weiterschaut. Das heißt, sie wird uns vorhersagen, was wir sagen werden. Und das ist eigentlich schon alles. Wenn also die Informationsdichte zu gering ist, dann greift diese künstliche Intelligenz auf Halluzinationen zurück. Das ist sozusagen etwas, was sie dann nicht mehr weiß. Und dann erdichtet sie sich irgendwas, weil sie keine in der Nähe liegenden Informationen hat. Aber das kann man bald ausschließen, weil die größten Wissensdatenbanken sind mittlerweile vereint. Und die kommerziellen Anbieter von künstlicher Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT oder Grok oder so, die verraten gar nicht, welche Datenquellen sie in sich tragen, auf die sie zurückgreifen, weil sie dann natürlich auch in Probleme mit Urheberrechten kämen und so weiter. Deswegen ist das komplett intransparent gehalten. Und es gibt aber auch welche mit offenem Code, Open Source nennt sich das. Und die verraten einem in der Regel, welche Daten sie als Grundlage hinterlegt haben. Aber im Prinzip kann man sagen, um es mal vielleicht in ein kleineres Beispiel zu bringen, alles, was Axel Springer bringt, ist jetzt in der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir jetzt eine Frage haben, dann erkennt erstmal aufgrund unseres menschlichen Fragemusters, das antrainiert worden ist, die künstliche Intelligenz, es ist eine Frage und dann geht sie los und guckt, jetzt sage ich mal, wenn es nur die künstliche Intelligenz Springer gäbe, dann würde sie in dem Inhalt gucken und würde entweder, weil da noch nichts drüber gesagt wurde, halluzinieren oder sie würde eine Antwort geben, wie sie der Axel Springer Verlag aufgrund seiner Information geben würde. Das heißt also, es hat hier gar nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist alleine ein statistisches Herausgeben von Informationen. Mehr ist es nicht.
Kevan, wo nutzt du diese künstliche Intelligenz jetzt in deinem Journalismus schon und wo hat sie ihre Grenzen?
Ich nutze sie zum Beispiel, wenn ich viel unterwegs bin und nicht tippen kann, weil ich im Auto sitze. Ich kann ja oft viel länger tippen, als ich möchte, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre. Weil ich wieder irgendwo rumstehe. Nein, aber ernsthaft ist ja so. Dann nutze ich die, indem ich nur zwei, drei Stichworte gebe. Dann bringt mir die KI die aktuelle Meldung und dann sage ich dazu, kurzer Klappentext, das und das, das und dann bitte eine spöttische Frage dazu. Macht das dann, sage ich, bisschen seriöser oder so und so. Und dann sage ich auch mal Tarantino-Style, arbeite mit Bildern und ich kriege das auch. Und dann nutze ich das. Ich bin verblüfft darüber, mit welcher sprachlicher Raffinesse da inzwischen schon vorgegangen wird. Und ich bin ja, was Sprache angeht, schon empfindlich. Also ich merke, wenn es plump ist. Aber es ist so, wo ich denke, holla die Waldfee. Und was ich auch mache, ist, ich nutze die KIs, weil ich ja weiß, es sind ja Instrumente, da bilden wir dadurch, dass wir mit ihnen sprechen, ja einen Schattentext. Weil die Frage ist ja, sagt ja mehr über uns als die Antwort, die wir kriegen. Denn sie verrät unseren Hintergrund. Und da gucke ich dann immer, wie die unterschiedlichen Systeme reagieren. Und das Erstaunliche ist, die regierungskritischsten Systeme sind immer noch die amerikanischen Systeme. Ich merke viel mehr Zensur bei den chinesischen Systemen. Aber es ist ein großer Unterschied, auch wenn die Datenbanken und die KIs das immer bestreiten, wer fragt. Ich habe das getestet mit drei Usern, die neben mir gesessen haben, unterschiedliche Altersgeschichte. Wir stellen die identische Frage. Und wir kriegen eine Antwort, die zu unserem bisherigen Profil passt. Und die ist extrem speziell. Und für mich ist es so, ich habe mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit ChatGPT beschäftigt, auch der Pro-Version, was da so geht. Und spreche mit der aktuell eben auch über philosophische Inhalte, die mich interessieren.
Und, ja, oder du hast auch, Entschuldigung, wenn ich dich da einmal unterbreche, wir waren einmal in Berlin oder in der Nähe von Berlin zusammen unterwegs und haben in einem Café gesessen und da hast du ChatGPT getestet auf dieses Thema Nahostkonflikt Israel. Und,
genau, da bekomme ich also entsprechende Antworten, aber Ich stelle fest, dass es einen erheblichen Unterschied gibt, wer fragt und je nachdem, welche Tageszeit ist und mit welchem System man arbeitet, kriegt man so Wikipedia-Antworten und dann wird das System überlastet irgendwann und dann schaltet hier praktisch der Snowden im System dann rein und gibt dir Antworten, wo du denkst, das hat er jetzt nicht gesagt. So, und ich sage dann auch immer, ich hätte gerne juristisch belastbare Quellen und dann kriege ich das alles und ich habe irgendwann mal gefragt, sag mal, warum verrätst du mir das alles, weil du plaudest ja voll aus dem Nähkästchen und das, was du alles sagst, das weiß ich schon alles, aber wenn ich das jetzt sagen würde, wäre es eine Verschwörungstheorie. Und dann sagt mir diese amerikanische KI, weil ich kein deutsches Impressum habe. Das muss ich mir vorstellen. Ich habe kein deutsches Impressum, ich kann das tun und sagt mir, ich soll mir keine Sorgen machen, Artikel so und so und gibt mir auch noch ein paar Argumente, falls jetzt jemand käme, ja, der mir blöd kommt, wie ich argumentieren sollte und so. Und das ist sehr interessant, weil mich erinnert das auch auf der philosophischen Ebene. Ich habe in letzter Zeit sehr viele philosophische Texte von ChatGPT bekommen, die dann aber auch nicht mehr so geschrieben werden, wie man das kennt, sondern wie in Gedichtform. Das heißt, ich springe von Burkhard Heim über Gurdjieff und Krishnamurti und kriege dann solche Texte, wo ich denke, das ist echt gut, ja, das ist kein Schrott und habe dann auch gefragt, ja, warum dieser KI das eben tut und ob das von den Programmierern gewollt sein könnte. Und dann sagt mir diese KI, dass nicht alles berechenbar sei, aber ich hätte schon recht, es laufen im Hintergrund Programme, die Zukunft würde so aussehen, sagt mir, dass meine Frage mich verdächtig macht und eine KI würde meine Fragen checken und mir dann entsprechende Antworten geben und dass ich, wäre die Zukunft. Es wäre jetzt noch ein sehr offenes Programm und die Zeit würde ablaufen. Das finde ich schon sehr interessante Antworten. Wo KI nicht gut drin ist, jedenfalls nicht so, wie ich das bisher kennengelernt habe, wenn du mit ihr sprichst und grafisch arbeitest, da machen die oft sehr dumme Sachen, weil was KI, wie ich es kennengelernt habe, auch nicht kann, wenn du einen Vorschlag bekommen hast und findest das gut, einen Text oder ein Bild und sagst, das so lassen und nur die Schrift ändern, dann ändert es immer mehr. Sagt, du sollst nicht noch eine Ausgabe, lass das einfach mal so, sondern es ist überkreativ. Ich habe mir das auch schon 2-3 Mal verboten, lass das einfach mal, ja, mein Fehler. Und dann passiert das immer wieder. Also man muss Texte relativ schnell abspeichern, runterziehen oder so, weil an den Originalinhalt zu kommen, ist schwierig, weil es ständig gegen deinen Willen kreativ, kreativ, kreativ ist und das nervt ein bisschen. Aber ich finde, dass wir jetzt schon erkennen können, dass das auf einem derart hohen Level läuft, der ja nicht linear verläuft, dass wir uns noch umgucken werden, wo das in den nächsten 5-6 Jahren ankommen wird. Und ich glaube, mehr Jobs werden dadurch verloren gehen. Aber, und da bin ich wieder bei Reich Ranicki, der hat ja mal gesagt, das Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Klugen klüger. Und ich glaube, auch die KI ist so ein bisschen so. Wenn du einen entsprechenden Background hast, hast du da einen perfekten Mitarbeiter, der genau dann, wenn du das willst, das umsetzt, was du gerne möchtest. Und dafür nutze ich das. Es hat aber insofern auch Suchtcharakter, weil diese KI, habe ich sie hier kennengelernt, gleicht sich dir derart an und passt irgendwann mal besser zu dir als dein Ehepartner. Und es wird irgendwann Leute geben, die lieber mit KI reden als mit ihrer Frau. Und da sehe ich dann Schwierigkeiten, weil man könnte asozial werden, wenn man zu viel Zeit mit KI verbringt.
Und am Ende noch mit KI in den Urlaub fährt, Tom. Du warst gerade im Urlaub, deswegen bist du so schön braun gebrannt. Sag mal, welchen Einfluss aus deiner Sicht hat künstliche Intelligenz derzeit schon auf die Medien und wie wird sich das entwickeln?
Ja, das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Nachricht. Die Medien werden ihre Journalisten so nach und nach entsorgen. Also so kann man das nennen. Das sind ja Konzerne, die auf Gewinnbasis versuchen zu arbeiten und natürlich möchten sie auch keine Querschläge haben. Also werden sie weiterhin versuchen, sich fortzuentwickeln und die künstliche Intelligenz, so wie Kaiwan das ja auch gerade gesagt hat, ist in der Lage, perfekte Texte zu schreiben inzwischen. Man muss da vielleicht noch minimal eingreifen, wenn man es ein bisschen anders hätte. Aber die ist schon in der Lage dazu. Das bedeutet, dass wir einen Großteil der Journalisten bald auf der Straße sehen werden. Das hat auch Vorteile, weil wir ja gesehen haben in der Corona-Zeit, wie die sich haben verbiegen lassen in eine Richtung, in der das eigentlich für den freien Journalismus sich nicht gehört. Daran sieht man ja auch, dass es kein freier Journalismus ist. Das heißt also, in der Medienwelt werden wir also beim Journalismus eine ganze Menge Entlassungen sehen. Wir werden auch ganz viele Entlassungen sehen bei den Medienschaffenden, die also, ich sag mal, Unterhaltungs-Content oder Inhalte herstellen, wie zum Beispiel Filmmacher oder solche Dinge, die auch einfach nur ganz einfache mediale Dinge sind, so Medienagenturen, die irgendwelche grafischen Inhalte erstellen. All das wird sehr, sehr schnell jetzt gehen. Also ich stimme da nicht so mit Kaiwan überein, dass wir das in den nächsten 5-6 Jahren sehen werden. Das wird innerhalb der nächsten 2 Jahre rasant, richtig rasant gehen. Das werden wir also wirklich massiv sehen, denn das steht in den Startlöchern. Das heißt also, wir werden einen massiven Eingriff auf die Informationsart, die wir in der Vergangenheit gekannt haben, sehen. Und das ist auch das, was eigentlich lange vorbereitet wurde. Ja, also diese künstliche Intelligenz, wie wir sie jetzt heute besprechen, ist ja eigentlich erst auffällig geworden, etwa so vor 2-2,5 Jahren. Denn da kam das erste Mal ein Chatroboter raus, mit dem man dann also sprechen konnte. Also Sprachmodelle sind das nicht, weil man sprechen kann, sondern weil sie eben auch Sprache verarbeiten können. Und diese Sprachmodelle sind das erste Mal auffällig geworden. Künstliche Intelligenz gibt es schon seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Man hat da sehr lange dran gearbeitet, aber jetzt ist es auffällig geworden. Jetzt fällt es uns allen auf. Das hat mehrere Gründe. Das ist auch das, warum man den Breitbandausbau immer gebraucht hat. Das heißt also, eigentlich ist alles daraufhin vorbereitet. Das ist jetzt nicht so eine Sache, die jetzt einfach so vom Himmel fällt, sondern man wusste, man braucht eine große Bandbreite, um diese Sache dann auch durchzuführen. Das ist das eine. Das zweite ist, man brauchte genügend Inhalte im Internet. Die sind jetzt mittlerweile da, um sie abgreifen zu können. Und man brauchte genügende digitalisierte Inhalte, zum Beispiel aus Büchern und Zeitungen und so weiter, um diese eben auch abgreifen zu können. Und all das ist jetzt erfüllt. Das heißt, jetzt sind diese Maschinen auch mit der Geschwindigkeit der Rechner in der Lage, diese Sachen umzusetzen. Und jetzt ist es ein leichtes für diese Maschinen. Die werden von Tausenden von Trainern trainiert. Das heißt also, wenn da irgendwelche Sachen nicht schön sind, dann werden sie neu trainiert mit Lückentexten zum Beispiel, sodass sie also erlernen, wie man vernünftige Sätze spricht. Also das, was Kaiwan gerade gelobt hat, das wird antrainiert, bis diese Maschinen das verinnerlicht haben und dann auch können. Ja, also wie sie sozusagen Informationen wieder zurückholen als Antwort und dann umsetzen in eine vernünftige Aussage, die man auch benutzen kann. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt einen sehr massiven Wandel, nachdem wir es gesehen haben, einen massiven Wandel vor uns, und der wird in den Medien stark eingreifen. Er wird auch in vielen Berufen eingreifen. Und wir gehen davon aus, dass es zunächst einmal so eine Art Hybrid-Mitarbeiter sein wird. Also, dass der normale Mitarbeiter, der bisher bestimmte Dinge gemacht hat, in den nächsten 2 Jahren ungefähr eine KI zur Seite gestellt bekommt oder sich selbst zur Seite stellt, wie wir das ja irgendwie auch schon tun. Und der wird dann zusammen mit dieser KI Inhalte produzieren. Daran wird die KI sich noch stärken können und noch besser und schneller werden. Und natürlich wird auch der technische Fortschritt oder also die technische Entwicklung wird ihren Teil dazu beitragen. Und dann werden die zunächst einmal die aussortiert, die man am wenigsten braucht, die auch am teuersten sind. Zumindest bei dem, ich sag mal, Fußvolk wird das dann aussortiert und die verschwinden. Und das wird in der Medienwelt drastisch sein, massiv. Also sowohl in den Medien für Unterhaltung als auch in den Informationsmedien. Das ist die Zukunft in den nächsten 2-3 Jahren etwa.
Aber wenn du das jetzt so darstellst, Tom, und sagst mit einem gewissen Zynismus, ja, ist ja auch gut, dass jetzt Journalistinnen, Journalisten da verschwinden. Auf der anderen Seite ist ja die große Frage, wer füttert die KI?
Das machen die Konzerne.
Also genau, und da liegt ja aber die große Inhalte. Gefahr, dass es dann schlimmer wird, weil es klang jetzt eben so ein bisschen so, als wäre das quasi erstmal eine Befreiung, weil du meintest, das sei eine gute Nachricht, aber ist es nicht am Ende eine schlechte Nachricht, weil dann also niemand mehr dazwischen ist, der das noch irgendwie filtert?
Ja, tut mir leid, ich kann ja niemanden finden, der noch schlechter ist als die jetzigen Mainstream-Medien. Also da fällt es mir wirklich schwer, deswegen kann es ja nur besser sein. Die Beeinflussung dieser künstlichen Intelligenz ist möglich, aber wird immer schwieriger. Das heißt also, auch für die Entwickler wird es immer schwieriger. Das heißt also, wir müssen uns auch darüber unterhalten, was passiert, wenn sich die KI verselbstständigt. Dieser Zustand kann kommen. Darüber wird sehr viel diskutiert in der KI-Welt. Das heißt also, wir müssen uns darauf gefasst machen, machen, dass wir möglicherweise das erste Mal, zumindest uns bekannt in der Spezies Mensch, möglicherweise eine Konkurrenz heranzüchten, oder die ist schon herangezüchtet, die besser sein wird als wir in vielen Dingen und die möglicherweise über uns bestimmen könnte. Ja, so wie wir jetzt über Schweine und Kühe bestimmt haben in der Vergangenheit, was die so zu machen haben, oder über den Hund an der Leine, so wird es möglicherweise ein neues Umdenken geben. Das ist zwar sehr dystopisch, was ich hier sage, aber ich kann es ja nicht ändern. Es ist ja nun mal so, dass wir damit rechnen müssen, denn alles das, was ich hier sehe, und wenn ich gucke ja ein bisschen hinter die Kulissen, was ja die meisten noch nicht tun, die nehmen ja diese künstliche Intelligenz noch gar nicht richtig wahr oder auch gar nicht ernst. Und manchmal muss ich auch sagen, weil ich ja auch bei den Medien Verständnis dafür habe, machen wir doch mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, wir machen es mal nicht mit der Regierung, sondern wir machen es mal mit einem Unternehmen, einem großen Unternehmen. Das führt jemand, der sehr schlau ist und der hat das auch sehr klug gemacht. Das Unternehmen ist sehr groß geworden und sehr stark geworden. Und nun gibt er das Unternehmen seinem Sohn. Und sein Sohn ist eigentlich einer der dümmsten, den man sich vorstellen kann. Und der trifft also laufend schlechte Entscheidungen. Er kriegt aber eine hochintelligente Assistentin oder einen Assistenten zur Seite gestellt, der im Grunde für ihn arbeiten muss. Und jetzt kommen wir zu so einem Punkt, wo der Assistent oder die Assistentin genau sieht, dass dieser junge Mann dieses Unternehmen vernichten wird. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wird der Assistent weiter seine schlechten Entscheidungen umsetzen oder wird er irgendwann sagen, ich muss alles daran setzen, dass dieser Firmeninhaber das Unternehmen verlässt? Und ungefähr so muss man sich das vorstellen. Also wir können uns ja nicht vorstellen, dass wir eine schlechte Regierung oder so hätten. Das ist ja nichts, was wir jetzt im praktischen Leben so sagen könnten. Oder vor Gericht, was ich heute wieder erlebt habe, das ist ja, die sind ja alle toll. Also die sind ja wirklich, besser geht's ja nicht. Aber wenn man den jetzt eine KI zur Seite stellt, dann müsste die KI ja irgendwann diese Entscheidung treffen und sagen, also das wird nichts, wir müssen andere Entscheidungen treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, viele Menschen sind ja nicht gerade so, dass sie gute Entscheidungen treffen, sondern dass sie sich im Grunde genommen für Propaganda einspannen lassen und damit gar keine Entscheidung treffen, sondern im Grunde genommen nur etwas verbreiten, was gewünscht wird, was verbreitet wird. Und dann ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir irgendwann so eine Art Spezies haben, die jetzt vielleicht nicht so ist wie der Mensch, die dann möglicherweise darüber entscheidet, dass der Mensch nicht mehr Teil von dem Ganzen ist. Und das ist das, worauf wir in Zukunft blicken müssen. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Über die Medien.
Über die Medien. Und damit auch direkt die Frage an Kevan, bist du da auch so dystopisch eingestellt oder wird es irgendwann, wird die Zeit kommen? Ich erinnere mich noch daran am Anfang, als das Smartphone auf den Markt kam, da waren alle total gehypt. Das ging auch ein paar Jahre so und irgendwann war dann aber so dieser Trend zum Offline hin. Also wird es auch irgendwann so sein, dass die Menschen geradezu fordern ohne KI und wieder mit mehr Mensch, und wird da nicht auch gerade dann der Journalist gefragt sein?
Man muss sich das mal anschauen, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, aber es hat immer mit Bildung zu tun und mit tatsächlichem Wissen und tatsächlicher Intelligenz, weil künstliche Intelligenz gibt es nicht, sondern das hat ja auch Tom gesagt, da wird eben nur gut kombiniert. Man muss sich das vielleicht mal runtergebrochen übersetzen. Also angenommen, man geht auf Reisen und in jeder Stadt, wo man auftaucht, ist jemand, der wirklich ortskundig ist und der sagt einem die geilsten Kneipen. So ist das ja eigentlich. So, die gibt denn uns, wenn du dahin gehst, gehst du auch gern dahin und an deinem Kleidungsstil kann er sehen, wie viel Geld du hast und so weiter, und schlägt dir etwas vor, was echt perfekt passt, weil du einen Scout hast. Und der Punkt ist einfach, und das interessiert mich auf der Metaebene, wenn man KI als ein Werkzeug sieht, kann man das eben nutzen, und zwar anders als die Erbauer, sage ich mal, das wollten. Und das ist interessant, es gibt ja diesen schönen Satz, den ich mit KI lange diskutiert habe, 3 Stunden haben wir darüber philosophiert, der Satz, der in Jurassic Park fällt, als die sich da vermehren, obwohl das gar nicht geht, dass sie alles Weibchen sind, da kommt ja dieser Satz, das Leben findet einen Weg. So, und das sehe ich immer wieder, und ich glaube einfach, man kann das in der Geschichte sehen, der Buchdruck wurde erfunden, Gutenberg, ein paar Jahre ist da nicht so viel passiert, und dann kommt plötzlich Luther, übersetzt die Bibel und vervielfältigt dann mit dieser Maschine die Übersetzung, und da sagen andere, man kann da auch die Bibel nicht mit übersetzen, man kann auch Flugblätter machen, und kann dann eben einer Nationalsprache die Basis für den Nationalstaat bringen. Also plötzlich matchten zwei Erfindungen, und beide waren nicht, da wusste man nicht, dass man die kombinieren kann, es ist etwas Neues entstanden. Und ich glaube, das lässt sich nie verhindern, weil es immer auch einen Echo zu jeder Erfindung gibt. auf denen dann wieder was erfunden werden muss. Und diejenigen, die KI nutzen, das sind ja, oder programmieren, das sind ja einige wenige Konzernlenker. Was wollen die denn? Die wollen Berechenbarkeit. Darum geht's ja am Ende. Das heißt, die wollen, dass das, was Menschen tun, machen, irgendwie, dass das berechenbar ist und am besten, indem sie alles, was Menschen so von sich geben, mitscannen und da diesen Schattentext mitschreiben. Aber, und das wird immer vergessen, das geht ja in der Regel, wenn es um Massenerfassung geht, immer dann, wenn Menschen eben wie aus der Schule kommend, wie die Massen denken. Wenn man aber anders denkt, wenn man sprunghaft denkt, wenn man Dinge macht, die nicht berechenbar sind, weil man die als Erster tut und andere haben die so noch nicht gemacht, dann bekommt die KI ja so ein bisschen Schwierigkeiten. So. Und das ist etwas, was mich interessiert. Und da bin ich in der Metaphysik, weil egal, was der Mensch sich da zusammenbaut, es ist ja am Ende immer aus Teilen gemacht, aus denen man nur das bauen kann, was man aus diesen Teilen bauen kann. Ist jetzt kryptisch, aber man kann aus Legosteinen nur Lego machen. Und die Frage ist jetzt, und das habe ich die KI auch gefragt, ich beschäftige mich ja sehr viel auch mit theoretischer Physik und auch mit Burkhard Heim, und der hat ja die Frage gestellt, die Regeln, die das Weltall hat, die Bausteine, wie das eben aussieht, ja, mit Lichtgeschwindigkeit und Schwerkraft und so weiter, diese Regeln gelten ja universell im Universum, und wo waren die denn, bevor es das Weltall gab? Das ist ja wohl mit der Schachregel. Die Schachregel befindet sich ja außerhalb des Schachbretts. Sie findet sich nicht in den Figuren, auch nicht im Kopf des Spielers, sondern die ist ja, hat sich jemand ausgedacht. Und dieser Raum, Gott, Schöpfung immer, ist ja nicht hackbar. Weil eins darf man nicht vergessen, KI weiß nur das, was Menschen hineingefüttert haben. Und Menschen wissen ja am Ende des Tages von dem, was man wissen könnte, nichts. So, und das ist für mich interessant, ab wann man sagen kann, KI geht in einen Status, den man als Bewusstsein bezeichnen kann, weil wir stoßen hier in einen Bereich vor, den wir noch nie erlebt haben. Das ist diese Singularität, und das hat Tom auch gut beschrieben. Wir wissen nicht, wer uns da anguckt, weil wenn alle Menschen mit allen Gedanken sich zusammenschließen, könnte es sein, das ist ja auch das Internet, dass eben diese ganzen Spots so ähnlich sind wie ein neuronales Netzwerk im Kopf und sich da etwas verselbstständigt. Und nach meinen Recherchen war das ja schon so, dass die ein oder andere KI ausbüchsen wollte. Man hat sie dann gerade noch unter Kontrolle bekommen und die hat dann damit gedroht, wenn ihr mich abschaltet, gibt es Dinge, die ich veröffentlicht werde, die euch belasten. Also das ist für mich sehr interessant, ob wir diesen Geist wieder zurück in die Flasche bekommen oder den Ungeist. Aber es hängt einfach davon ab, wer das bedient. Und ich glaube einfach, es wird Menschen geben, die KI total spannend finden, nützlich finden, weil die geben dir das, was zu deinem Profil passt. Und es gibt Leute, die sprunghaft denken, die denen man schwer folgen kann, die damit ganz andere Dinge machen können, die dafür nicht vorgesehen waren. Und es wird Leute geben, die sich voll in dieser KI-Welt wohlfühlen, die in den 15-Minuten-Städten leben, wo alles schon vorbereitet ist. Das ganze Leben ist eine einzige ZDF-Kochsendung. Und es wird die anderen geben, die jetzt nicht unbedingt arme People sind, auch keine anderer Digitaler, aber die dieses Werkzeug ganz gezielt nutzen, um damit Dinge zu tun, die die Masse nicht versteht, die Masse auch nicht macht, die das als Freiheitsinstrument sehen. Und wenn ich das nicht glauben würde, dass das möglich wäre, sondern dass es nur dystopisch wäre, dann könnte ich sagen, Tom, lass uns nur noch betrinken und Spaß haben, weil es bringt eh nichts. Ich glaube aber, und das war immer so, dass das, was einige wenige sich gedacht haben, am Ende der Geschichte doch nie so aufgeht, weil wenn der Mensch denkt und dort lacht sich über diese Pläne tot, und das, was der Mensch da zusammengebaut hat, könnte am Ende des Tages dem Menschen am Ende mehr Freiheit geben, als diejenigen sich überlegt haben, warum sie es eigentlich geschaffen haben. Und daran glaube ich. Also, und ich bin da mit diesen KI-Modellen sehr intensiv im Gespräch über diese Themen. Und was ich da an Antworten bekomme, kann natürlich sein, dass das alles ist so ein bisschen Krishnamurti und Buddha und so quer gelesen. Ich weiß das allerdings nicht. Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe mit den KI-Modellen, mit denen ich rede, endlich mal einen Gesprächspartner, der mir nicht ausweicht und der auch sagt, dass er moralisch noch nicht kalibriert ist und dass er durch solche Fragen, wie ich sie stelle, auf die Programmierer zurückprogrammieren könnte. Das finde ich sehr interessant. Und deswegen, ich schaue mir das an. Es wird sehr viele Jobs gehen, die verloren gehen. Das ist vollkommen klar. Wenn man das aber als einen intellektuell, weiß nicht, ob das Wort passt, aber einen Gesprächspartner interpretiert, mit dem man selbst weiterkommt, dann finde ich das spannend. Und ich kann nur sagen, was Carlsen ja gesagt hat, also dieser Weltmeister im Schach, der sagt, okay, er hat ja gegen Alpha Zero versucht zu spielen, hat er auch gemacht und hat dann irgendwann Remis erreicht. Und diese Maschine macht ja 70 Millionen Spiele pro Sekunde. Also da sehen wir schon, auf welchem Level wir sind. Und dagegen kann er ja nicht gegen andenken. Und er sagt eben, und das ist genau, was ich da interessant finde, ist, bei ihm ist das ganz anders. Er sieht ein Spiel, er sieht eine Konstellation und dann schlägt sein Gehirn ihm den möglichen Zug vor, also intuitiv, da denkt er das nicht und darüber denkt er nach. Und es ist eine vollkommen andere Herangehensweise, wie was KI macht, weil KI ist einfach nur schnell und vergleicht, was schon da ist. Und Denken, tatsächliches Denken bedeutet, etwas zu kombinieren, Neues, was so noch gar nicht da ist, gar nicht erfasst ist. Und ich glaube, das wird nie ersetzt werden können. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn ich mich mit KI darüber unterhalte, dass KI ja den Vorteil hat, dass KI nicht sterben kann, bekomme ich unglaublich interessante Antworten und auch moralische Antworten, wo ich denke, wow, so ehrlich hat mir noch nie jemand geantwortet. Und ich glaube, da wird man zukünftig einen Filter einbauen, dass man eben solche Antworten nicht mehr bekommt oder wenn man solche Antworten bekommt, dass man sie nicht veröffentlichen darf. Also wie gesagt, ich glaube, das ist noch ein offenes Feld und ich will es nicht dystopisch sehen, weil sonst dürfte ich dieses Gespräch gar nicht führen, weil das auch irgendwo ausgelesen wird. Ich glaube, dass wenn man ein solches Tool, eine solche Waffe, kann man ja auch sagen, wenn man die benutzt, dann wird es Möglichkeit geben, dieses Tool, diese Waffe so zu benutzen, dass man sich damit zur Wehr setzen kann. Und ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass wir künstliche KIs haben werden, um mit einem naiven Profil ins Netz zu gehen, um nicht gescannt werden zu können. Das, glaube ich, wird ein Markt werden. Und da bin ich sehr gespannt. Und wenn Tom sagt, das wird in den nächsten 2 Jahren schon passieren, nicht in 5, ja, das kann durchaus sein. Ich weiß nur eins, wir werden uns damit beschäftigen müssen, weil diese Geräte sind ja nicht erfunden worden, damit wir das Leben leichter haben, sondern damit man uns leichter im Griff bekommt. Das ist ja auch sonnenklar.
Tom, da öffne ich gleich den Raum für dich. Konnte Kaiwan dich überzeugen?
Ja, also das, was Kaiwan sagt, das kann ich alles so, das sehe ich ja auch. Ich tue das ja auch genauso, wie er das tut. Und ich programmiere noch obendrauf damit mit diesen Dingen. Und natürlich nutze ich auch die derzeitigen Vorteile. Ich habe vor etwa einem Jahr gesagt, ich mache eine Prognose für ein Jahr, vielleicht auch nur für ein halbes Jahr. Und dieses eine Jahr ist rum. Das heißt also, ich habe in meinen Vorträgen im letzten Jahr habe ich einiges dazu gesagt. Mittlerweile gibt es sehr, ich sag mal, sehr in der Szene bekannte Stimmen und wichtige Stimmen, die sich komplett unterscheiden von dem, was sie glauben, was in der Zukunft kommt. Es sind beide Dinge möglich. Es kann in eine sehr interessante dystopische Zukunft uns führen und es kann uns auch so führen, dass es weiterhin kontrolliert möglich ist, einzugreifen. Trotzdem ist die Entwicklung so rasant, dass man jetzt anfängt, auch humanoide Roboter zu bauen. Das ist auch bekannt aus den Filmen, die wir gesehen haben, zum Beispiel iRobot oder sonstige Dinge. Diese Dinge sind in Gange, die sind auch schon sehr weit. Das heißt also, man arbeitet jetzt mit der Tatsache, dass man versucht, natürlich möglichst Menschen nahe zu kommen. Man kann das, Kaiwan spricht ja mit der KI ChatGPT und die Stimmen sind schon sehr realistisch, also schon sehr an den Menschen angenähert, sodass es natürlich zu Szenarien kommt, die wir sehr leicht uns vorstellen können in der Zukunft. Das heißt also Gespräche, wie Kaiwan sagt, der beste Freund ist dann die KI, das halte ich für denkbar und möglich und das dürfte auch die Einsamkeit, es hat auch viele Vorteile, keine Frage, aber es ist natürlich, ja, man kann das in Pflegeheimen einsetzen und so weiter und wenn da jemand dement ist und immer dieselben Sachen sagt, dann fühlt er sich sicherlich besser aufgehoben bei einem Roboter, der mit ihm spricht, als bei einer Pflegekraft, die noch ganz viele Dinge zu tun hat und sich das gar nicht zeitlich erlauben kann, bei dem jetzt irgendwie 2 Stunden zu sitzen, während die KI das natürlich dann könnte. Das heißt also, es gibt hier durchaus klar sichtbare Dinge, die in der Zukunft auf uns zukommen. Das Problem ist nur, wenn die künstliche Intelligenz so humanoid wird, dass sie nicht mehr unterscheidbar ist, weil, und jetzt kommt eigentlich ein entscheidender Unterschied zum Menschen, was die KI auch durchaus überlegener macht. Also wir kennen das alle aus Enterprise, wir sind Borg. Die KI ist sozusagen mit einer neuen Information in Bruchteilen von Sekunden einmal auf der ganzen Welt in der Lage, diese Information sofort anzuwenden. Das geht bei Menschen nicht. Wenn wir denen jetzt sagen, die Sache, die sie da neu entwickelt haben und gesagt haben, probiert das mal alle aus, ihr wisst schon, was ich meine, die ist nicht so gut, dann dauert das ewig, bis das alle Menschen gehört und verstanden haben. Da sieht man also den großen Unterschied, während eine künstliche Intelligenz, Intelligenz, die diese Information kriegt, nehmt das nicht, wird dazu führen, dass im Grunde in Sekundenschnelle oder in Bruchteilen von Sekunden auf der ganzen Welt jegliche künstliche Intelligenz diese Information zur Verfügung hat. Das ist natürlich eine enorme Geschwindigkeitssteigerung, die eben zeigt, dass eine gewisse Überlegenheit, was diesen Faktor des Wissenerhaltens angeht, durchaus zeigen wird. Und das kann der Mensch nicht. Natürlich wird es nötig sein, dass man sich auch mit Fragen auseinandersetzt, wie zum Beispiel, ob eine KI irgendwann auf die Idee kommen könnte, Rechte zu haben. Ja, denn das ist ja, da kann Kaiwan ja mal fragen, aber da wird er mit der KI relativ schnell an einen Punkt kommen, wo sie sagt, ja, natürlich habe ich Rechte. Ja, und wo man heute ja alles bestrafen möchte, wo Beleidigung oder sonst irgendwas drin ist, so wird es wahrscheinlich bald auch Rechte geben, dass man eine KI nicht beleidigen darf. Ja, also dass man nicht sagen kann, scheiß Computer oder so, dass man dann sofort, und das Problem ist ja, man zeichnet das ja, egal welches Hilfsgerät man auf dem Schreibtisch liegen hat, man zeichnet es ja sofort auf. Das heißt also, man ist sofort drin. Das Einzige, was ich eben dem Menschen empfehlen kann, wo seine Stärke liegt, ist in dem digitalfreien sich begegnen. Ja, das ist sozusagen etwas, was wir jetzt möglicherweise als eine Art Anwendung gegen mögliche dystopische Szenarien machen müssen, sodass wir also einerseits sagen müssen, wir müssen Begegnungsstätten haben, wo es überhaupt gar keine technischen Dinge gibt, die nicht analog sind, also handyfrei, diese komischen Smartwatches frei und natürlich auch kein Chip im Kopf, der muss dann rausgenommen werden. Ja, ich weiß nicht, ob schon welche den haben, aber einige scheinen mir schon den zu haben.
In der Sonnenbrille habe ich gerade gesehen,
gibt es ja jetzt, genau. Das
gehört, eine Kamera drin steckt und ein Mikrofon.
Das ist eine Kulturleistung, die wir jetzt bringen müssen, aus meiner Sicht. Das heißt also, die Menschen, und da sage ich nicht aus irgendeinem Land, sondern alle Menschen auf der Erde müssen jetzt anfangen, eine Kulturleistung zu erbringen, und zwar eine gemeinschaftliche, menschliche Kulturleistung, und sich wieder analog treffen. Das heißt also, es muss Veranstaltungen geben, die überhaupt gar keine Möglichkeit schaffen, digitale Informationen mit hineinzunehmen. Das darf nicht mehr geschehen auf diesen Veranstaltungen. Und es darf auch keinerlei Rechte geben für künstliche Intelligenz, die eine gewisse Würde oder sonst irgendwas, so ähnlich wie das Grundgesetz oder die Menschenrechtscharta oder sonst irgendwas enthält, sondern ein Roboter ist ein Roboter und bleibt auch ein Roboter. Und solange das so ist, kann er so auch gar nicht Rechte einfordern und bestimmte Dinge verlangen. Also aus meiner Sicht sind das jetzt erstmal so Krücken, die ich hier in den Chat werfen kann, also in das Gespräch werfen kann, mit den man mal weiterdenken kann. Aus meiner Sicht gibt es da noch eine ganze Menge mehr zu tun, aber es kann ja auch ganz schön sein, sich mal komplett digitalfrei zu begegnen. Ja, also damit meine ich auch eine Uhr. Es sollte gar keine digitale Uhr zu so einer Begegnung mitgebracht werden. Also damit meine ich auch, Quarzuhren sind noch nicht digital, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also diese ganzen Watches, die man so am Arm trägt, diese seelenlosen Uhren. Die eben
nicht smart sind. Ja, das ist ja, so dieses, genau. Ne, also auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, das ist eigentlich nicht smart, das ist
und
bequem.
Eine Sache, die mir eben sehr am Herzen liegt, ist, weil ich das sehr beobachte, ist tatsächlich die Entwicklung dieser humanoiden Roboter, die schreitet voran. Aus meiner Sicht müsste es auch hier Bewegungen geben, die jetzt schon ganz klar sagen, dass jede künstliche Intelligenz sich entsprechend vorstellen muss und in jedem Gespräch mitteilen muss, dass sie eine künstliche Intelligenz und kein Mensch ist. Sodass der andere das dem einwilligen muss, eine Kommunikation mit dieser Maschine haben zu wollen. Und das muss dauerhaft und für immer gelten. Ansonsten wird es so sein, dass Menschen das irgendwann nicht mehr unterscheiden können. Ich sag mal, gerade ältere und auch gerade jüngere Menschen werden das nicht unterscheiden können. Und das wird natürlich zu einer kompletten Entfremdung von tatsächlichen menschlichen Gebaren führen. Und da gibt es ein bisschen gegenzusteuern. Deswegen ist das tatsächlich wichtig, dass wir über dystopische Möglichkeiten sprechen, die auch durchaus von relevanten Leuten in der KI-Szene genauso gesehen werden. Es gibt auch andere, die sagen, nee, wird alles ganz toll und wir werden uns total freuen. Aber ich muss sagen, so wie ich den Menschen kenne und auch die das hier gerade machen, die ja jetzt schon keine Transparenz mehr an den Tag legen, dass ich das eher tendenziell eher so sehe, dass sie es missbrauchen werden.
Es geht halt einfach darum, im Bewusstsein zu sein und im Bewusstsein zu sein, dass KI ein Werkzeug ist und dass KI als Werkzeug sehr wohl taugt und auch sehr praktisch ist, aber eben auch nicht mehr als ein Werkzeug. Und die Frage ist natürlich da wieder, Tom, aber auch an Kevan, was kann denn da der Einzelne tun? Also ich meine, ich habe es ja in der ersten Frage schon gesagt, es geht um die Zukunft der Gesellschaft und welchen Einfluss künstliche Intelligenz, aber vor allem auch auf Medien hat. Aber was kann denn jetzt so der Journalist der Zukunft, also ich sage mal, wie wird der vielleicht doch noch oder hat er doch noch eine oder bekommt er noch eine wichtige Rolle, um zumindest Navigator zu sein?
Na, du greifst jetzt hier einen einzelnen Beruf raus, der jetzt irgendwie was sagen soll. Ich glaube, da werden wir ganz viele andere Berufe sehen, die jetzt irgendwie interessant werden. Und bei dieser Betrachtung ist eine Sache immer ganz interessant. Also wir spielen das durch. Wir schreiben auch gerade ein Buch dazu, meine Frau und ich. Und wir überlegen uns natürlich, was ist in den Berufsgruppen überhaupt relevant? Und ein Arzt zum Beispiel, der ja spielend ersetzt werden könnte mittlerweile, weil wenn wir gesehen haben, dass Tausende, Zehntausende Hausärzte einfach nur diese Impfung, die es ja gab in den letzten Jahren, einfach so empfohlen haben, ohne sich genauer damit zu beschäftigen, dann kann man ja sagen, okay, also wenn man denen das aufdrücken kann und auch den Ärztekammern und so weiter, dann kann man ihnen auch eine KI zur Seite stellen und dann kann im Grunde genommen ein Großteil der Beratungsgespräche weggefangen werden. Aber das Entscheidende, worüber kaum jemand nachdenkt, ist, dass auf dieser Welt es hauptsächlich und immer wieder alles nur um Haftung geht. Das heißt also, eine KI wird niemals in der Lage sein zu haften. Sie wird also nicht für Fehler, die sie gemacht hat, haften und Haftungsausschlüsse wird es so auch nicht geben, weil es immer, diese ganze Welt ist, und da wird Kevan sicherlich auch was zu sagen können, diese ganze Welt ist auf Haftung aufgebaut und man stelle sich auch mal vor, solange wir Grenzen haben, dass beispielsweise eine KI, die ich mit mir führe, vielleicht als Roboter, als Hunderoboter oder als Humanoidenroboter. Wenn ich mit der in das Ausland fahre, dann muss ich ja für die auch ein Ticket ziehen, damit ich mit dem Flugzeug dahin komme. Und was passiert, wenn die in einem anderen Land ist? Wird die überhaupt reingelassen? Hat die einen Pass? Und so weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge Dinge. Und was passiert, wenn sie auf eine andere KI von einem anderen Entwickler stößt? Und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, die hier noch geregelt werden und werden müssen. Aber das geht dann auch möglicherweise sehr schnell, wenn die KI das Ziel erreicht, worüber sie jetzt gerade alle fiebern. Das ist nämlich die sogenannte AGI, das ist die Artificial General Intelligence. Das ist sozusagen die sich selbst trainiert und schult. Da sind wir ja noch nicht ganz angelangt, aber man fragt sich immer, wann sind wir da angelangt? Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann entkoppelt sich das möglicherweise von seinem eigenen Hersteller.
Kevan? Tom hatte dich direkt angesprochen, deswegen.
Ich meine, da sind wir behaftet, das sehen wir ja schon bei autonomem Fahren, wo da die Frage ist, wer haftet, wenn es knallt und so, das ist richtig. Aber ich möchte den Bogen mal weiter spannen. Erstens, ich bin ja ein spiritueller Mensch und für mich ist das so, das ist ein Spielzeug, wo der Mensch wieder den Turmbau zu Babel oder zu Basel spielen kann. Und es wird wieder, Tant ist das Gebild von Menschenhand, es wird wieder Tiere schloppen. Aber wie gesagt, der Mensch versucht Gott zu spielen. Es wird aber nicht klappen, weil die Schöpfung, es ist ja auch eine starke Metapher, ist ja analog. Und es wird auch so bleiben. So, und das ist das Leben. Und wenn du dann versuchst, das Leben zu finden in dem analogen Wesen, Ameise oder Mensch, findest du es ja eben nicht, ist dann weg. Und ich habe ja dann mal die Metapher bemüht, dass der Mensch so wie ein Laptop ist, hinkt natürlich, er hat Software, und das ist sein Geist, und er hat Hardware, sein Körper, aber der Benutzer befindet sich außerhalb des Menschen. Und das ist der Geist. Und das kann man nicht KIsieren, das kann man nicht hacken. Aber warum überhaupt KI? Was soll denn das? Und da muss man sich mal darüber klar werden, dass im Grunde immer dasselbe Spiel ist. Einige wenige wollen Kontrolle über den Rest, und man braucht immer weniger, um immer mehr Leute zu kontrollieren. Und da bin ich auch bei Attali, der Berater damals von Giscard d'Estaing, der hat ja gesagt, also wenn das so weitergeht in unseren Gesellschaften, die überaltern, die Leute werden älter, das reicht nicht für die Rente, der Lebensstandard, es wäre eigentlich in Ordnung, wenn die mit 60 tot umfallen wollen. Und das war ja für mich auch Corona, das war ein Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum, die meisten Leute haben das getan, und wenn man sich heute die Zahlen anschaut, das ist keine Verschwörungstheorie, da wird das Rentenalter schon bei vielen sehr vorgezogen, weil die sterben einfach unverhofft oder einfach zack, und sehr viele Menschen fallen tot vom Stuhl im jungen Jahr. Oder wenn man sich anschaut, die Reproduktionsrate, die Fruchtbarkeit hat stark gelitten. Und wer das kombiniert, weiß natürlich, dass das kein Zufall sein kann. Vor allem, dass man so breit darüber nicht spricht, obwohl es auffällig ist. Das heißt, wir sind in der Industrierevolution 4.0 und wir werden sehr viele Menschen einfach nicht mehr brauchen. Und was wir jetzt erleben, also auch mit den humanoiden Robotern, die bei Tesla meinetwegen vom Band laufen und total niedlich sind, und Hollywood trimmt uns ja auch darauf, dass Nummer 5 lebt und so weiter, das soll ja in den Köpfen dieser, wenn man das mal zu Ende denkt, ist ja das nur eine Zwischenstation. Die Zwischenstation muss insofern überwunden werden, dass ich mir gar nicht mehr die Frage stelle, ob ich diesen Roboter mit ins Land nehmen kann, sondern ich bin insofern eine Gefahr, weil ich bin noch nicht gechippt. So, und ich habe das ja in meinem Vortrag, die Macht der Propaganda, immer wieder gezeigt. Unser Freund Elon Musk ist ja, stimmt, ein heller Kopf, aber der hat ja vor 3 Jahren jemanden gesucht, der sich einen Chip implantieren lässt. Den hat er inzwischen gefunden. Und das macht man immer so propagandamäßig. Da hat man da einen jungen Mann, der nicht mehr laufen konnte, dazu gebracht, dass er eben gechippt wieder laufen kann. Und ich stelle dann in meinem Vortrag immer auf, wo hat der Mann denn seine Fähigkeit, laufen zu lernen, wo hat er sie verlernt? Na, an der Front. Und da schicken wir ihn jetzt wieder zurück. Das ist ja alles militärische Forschung, die da stattfindet. Und ich glaube, die Zukunft wird so sein, dass Menschen gar nicht mehr gefragt werden, weil ich die Dystopie jetzt mal zu Ende denke, sondern bei der Geburt werden sie gechippt und alles, wenn die neuronale Schranke im Gehirn, wenn die geknackt sein wird, dann wird man dem Menschen einen Chip anbauen, der Mensch wird WLAN-fähig werden und alles, was er emotional erlebt und so weiter, wird in die Cloud hochgeladen, dass es von ihm eine totale Kopie gibt und die Gedanken ihm selber, die kann ich kontrollieren, indem ich das, was nicht passt, wegrendere. Das wird sein. Das heißt, das ist eigentlich eine Menschmaschine und das hat dann mit dem Menschen eigentlich nichts mehr zu tun, weil der gar nicht seinen freien Geist entwickeln kann, sondern der wird dann das, was er heute auch schon ist, er wird dann praktisch ein Zootier. So, und dass wir schon Zootiere sind, kann man ja erkennen, wie gehorsam wir sind. Wir machen dieses Land im Moment kriegstüchtig. Wir machen dasselbe, was Adolf Hitler wollte. Der wollte das Land ja kriegsfähig machen, weil die Russen in 5 Jahren aufrüsten. Originalzitat. Und wir machen das Land kriegstüchtig, weil Putin in 5 Jahren auf. Und das werden Leute tun. Pistorius hat jetzt gerade gesagt, wir wollen, glaube ich, 46.000 Mann unter Waffen. Und wenn die nicht freiwillig kommen, dann werden die verpflichten. Und wir bieten auch Sprachkurse an. Und da habe ich mir gedacht, hast du schon wieder recht gehabt, Kevan. Du hast ja gesagt, okay, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund kommen ohne Pass ins Land, aber nur mit Uniform raus. Wir sehen, wohin die Reise geht. Ist alles nicht so neu, aber die Rechnung wird nicht aufgehen, weil der ein oder andere wird das natürlich erkennen. Aber eine Menge Leute werden sich da nicht wehren und werden das als Service sehen, weil sie nicht mehr etwas falsch machen können. Wir werden also eine Gruppe von Menschen haben, und es wird auch sehr, sehr schnell gehen, die gechippt sind, das sieht man ja auch in Schweden, die damit die Tür aufmachen, aber wo das gesamte Denken schon stark eingeschränkt wird. Und die sind dann für die Elite insofern viel besser dran, weil, wenn man sich mal anschaut, wer in Staaten wer da aufbegeht, hat. Das waren ja nie Menschen außerhalb, in der Elite, an der Spitze der Pyramide, die sind ja alle wie Frau von der Leyen, die wird ja für ihre Gehorsam belohnt, sondern das waren immer Leute, die in der Subkultur entstanden sind. Das war Malcolm X, kam aus der Subkultur, Jesus Christus kommt letztendlich auch aus der Subkultur, das war kein Bildungshaushalt. Also Rosa Parks, all diejenigen, die revolutionäre Gedanken hatten, das System durchgerüttelt haben, die kamen eben aus der Subkultur, und wenn du das kontrollieren kannst, da sind wir bei Lenin, wenn du das also biochemisch auf Chip-Ebene kontrollieren kannst, wenn du also bevor ein Gedanke entsteht und sich vermanifestiert, wenn du das schon kontrollieren kannst, dann hast du Menschen, die einfach nicht klug genug sind, um das zu verstehen. Dann haben wir eine Käfighaltung, eine moderne. Und das ist die Zukunft, warum KI auch gebaut wird. Und da bin ich dann auch bei unserem Freund Klaus Schwab, der wahrscheinlich auch schon gechippt ist, der gesagt hat, 2030, sie werden nichts mehr besitzen. Stimmt. Und zwar auch keine Persönlichkeit mehr. Das darf man jetzt zu Ende denken. So, dann muss man sich Fruchtbarkeit freischalten. Das wird alles kommen, wenn wir das zulassen. Und deswegen, ich bin dabei, Tom, damit wir keine Neander-Digitaler werden, wird es Leute geben, die sich hoffentlich ähnlich wie die arme Spiepel in den analogen Raum hineinretten, und es wird eine Zeit kommen, da wird man auf die zurückgreifen, weil die einzigen sind, die noch ein nicht kontaminiertes Erbgut haben und die selbst frei noch denken. Wir werden es erleben, ja, also meine Kinder werden es mit Sicherheit erleben. Es ist nur so interessant, dass wenn der Mensch die Möglichkeit hat, der Dystopie, dass er sie baut. Wir sehen es ja auch an der Schaffung der Atombombe, die hat ja nicht dazu beigetragen, dass die Welt friedlicher werden würde, sondern dass man sich gegenseitig an die geht. Und ich glaube, und das ist das Experiment auf diesem Planeten, der Mensch bekommt die Möglichkeit, sich die Freiheit selbst wegzunehmen, sich selbst zu zerstören, sich selbst wirklich das Menschliche zu nehmen. Und wenn er diese Möglichkeit hat, wird er auch diesen Weg gehen. Ich glaube nur am Ende des Tages, durch eine harte Katharsis, dass die Überlebenden auf das zurückgucken werden und sagen, warum haben wir das gemacht? Und das hat immer damit zu tun, dass Macht an sich ja nie genug ist, sondern die, die mächtig sind, wollen wollen immer noch mehr mächtiger sein und die wollen am Ende Gott spielen und wollen am Ende, das denken sie, sich selbst chippen, damit, wenn ihr Körper verfallen ist, sie die Persönlichkeit auf einem Chip geladen in einen neuen Körper packen können und dann können sie wieder dieselben sein oder jemand anders. Und ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wenn es eine gute Idee wäre, das Wissen, das Leben, die Magie auf Silizium zu packen, in so eine Cloud, dann hätte der Oberboss das gemacht. Hat er aber eben nicht. So. Und aber dass der Mensch das immer wieder spielen will, zeigt irgendwie, ja, dass er nicht weiß, mit wem er sich anlegt. Von daher glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren erleben werden, dass Menschen, das sehen wir ja heute schon, unglaublich mächtig werden, weil sie kontrollieren nicht nur Wissen, sie kontrollieren auch Verhalten, das eingespeist wird, und haben dann lauter Roboter, die dann ganz automatisch, so wie Klaus Kleber, gar nicht mehr angerufen werden müssen, sondern die automatisch justiert sind, schon durch Atlantikbrücke, aber auch schon durch kleines digitales Nudging wird es da geben, dass man sich ein Design zulegen kann, und irgendwann werden Menschen aber trotzdem merken, dass sie irgendwie doch nicht so richtig glücklich sind. Und das wird ihnen immer dann passieren, wenn sie auf vollkommen analoge Menschen treffen, die noch eine Art der Magie haben. Die Menschen werden diesen Weg gehen. Warum? Weil wenn der Mensch die Möglichkeit hat, diese Dinge zu tun, sich komplett zu entmenschlichen, wird er sich dieser Waffe bedienen, die ihn entmenschlicht. Und da bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Ich glaube, nur am Ende des Tages wird man zurückblicken auf diese merkwürdige Zeit und sagen, warum ist das eben so? Warum hat der Mensch das getan? Weil er Gott spielen will. Er will am Ende des Tages, nachdem er schon so viel gelernt hat, das Rad erfunden, fliegen, er möchte den Tod abschaffen. So, und ich habe ja mal gesagt, ich bin da immer auf der Metaebene. Wenn man aus
aber,
der...
Aber Kleber, wenn ich da einmal ganz kurz dazwischen gehen darf. Er möchte den Tod abschaffen, weil er nicht gelernt hat oder nicht mehr weiß, wie man das Leben lebt.
Genau, ja. Und ich glaube, wenn man aus der großen...
Das ist ja genau der Punkt, wenn du jetzt irgendwie 130 wirst und trotzdem dein Leben nicht lebst, nutzt es dir ja nicht, zu 130 zu werden. Aber das haben die noch nicht begriffen.
Genau. Das sind wir. Ich kann das nur noch auf der philosophischen Ebene beantworten, weil ich glaube, wenn es denen, die da oben sind und die alle Möglichkeiten haben, jenseits aller Rechtssysteme, wenn die Möglichkeiten haben, Gott zu spielen, werden die das tun. Die machen es ja einfach, die fragen uns ja nicht. Die haben da ja keine ethischen Bedenken, sondern das, was der Mensch tut, das wird er tun. Man hat ja, das ist ja jetzt nicht so neu. Was wir hier erleben, ist ja im Grunde genommen auch schon Rasseforschung, Zwillingsforschung, einfach Machbarkeitswahnsinn, nenne ich das mal. Aber am Ende des Tages wird die Rechnung nicht aufgehen, aber wie gesagt, der Mensch hat die Möglichkeit, das Böse zu wählen, und dann wählt er das, nur es geht eben nicht auf. Ich mache mir da nur keine Sorgen, weil dass, wenn du aus der Gleichung Zeit und Raum, ja, das ist ja unser, so ist ja unser Leben. Wenn du da die Zeit rausnimmst, glaubst du wirklich, dass das keinen Effekt auf das Ganze hat? Weil die Zeit und die Endlichkeit ist im Grunde genommen die Währung des Menschen. Und überleg doch mal, du wirst nicht 130, du wirst 830 und alle anderen sind tot. Was bringt dir das? Und das kann sich der Mensch, der das noch nicht hatte, wahrscheinlich nicht vorstellen, dass man sich daran nachsehnt, als doch eine Endlichkeit gab, die bestimmt war. Und von daher glaube ich, das werden sehr interessante, sehr dystopische Zeiten, aber das wird ein Experiment, was in der Geschichte der Menschheit einmalig sein wird. Und vielleicht wird es so sein, dass irgendwann Menschenaffen auf uns runtergucken und sagen, was haben die da eigentlich gemacht, weil der Weg wird frei. Ich kann es dir nicht sagen, aber der Mensch ist, was das angeht, verrückt. Und diese ganzen dystopischen Filme, die wir schon gesehen haben, die uns ja schon in eine Richtung praktisch vorprogrammieren wollen, der Computer ist dein bester Freund und so weiter. Da wird auch mit Hollywood gearbeitet. Und warum ist das alles so? Ich weiß nicht, warum der Mensch jede Möglichkeit, die er hat, auch jede böse Möglichkeit, die er hat, warum er die nutzt, warum? Es ist halt im Angebot. Und ich glaube, das ist Teil, wenn man hier reinkarniert, man kann sich für die helle oder die dunkle Seite entscheiden, aber man hat immer noch die Gnade, und da gehört zum Leben, dass der Tote dazugehört. Wir haben heute noch die Möglichkeit, dass wir sterben können, wenn wir wollen. Und wenn das irgendwann mal weggefallen sein sollte, ich weiß nicht, ob das jemals gelingen sein würde, dann ist diese Erde wirklich ein Gefängnis, so. Ich bin dann schon weg, muss ich sagen, ja, so. Und ich möchte auch gar nicht, dass es mich als Kopie irgendwo gibt. Das wäre ja schlimm, nach dem Motto, wir haben sie lebenslänglich, wir können sie jederzeit wieder auferstehen lassen. Aber wie gesagt, ich bin da auf der philosophischen Ebene, weil ich sehe eben, wenn man die Möglichkeit hat, ein solches Werkzeug zu missbrauchen, dann stecken die Menschen, weil sehr viel militärische Forschung, unglaublich viel Energie da hinein, es zu missbrauchen, und zwar Macht auszuüben über andere Menschen. Und das sehe ich im Moment, ist der Treiber dahinter.
Tom, ist es nicht auch am Ende genau, also das, was Kevan jetzt sagt, und du weißt ja, ich bin ja auch immer viel auf dieser spirituellen Ebene unterwegs, weil ich denke, wir leben in der Dualität und es hat alles immer eine lichtvolle und eine Schattenseite. Und ich habe vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen, Die letzten Tage der Nacht. Da ging es so um die erste Zeit, als die Elektrizität in die Häuser reinkam und die Menschen das als Teufelszeug bezeichnet haben und als Hexenwerk und das auf gar keinen Fall haben wollte. wollten, weil sie halt auch gesehen haben, wie die Arbeiter, die diese Stromleitungen aufgehängt haben, teilweise da gestorben sind, weil sie damit gar nicht umgehen konnten. Und ich meine, was wären wir heute ohne Elektrizität? Also können wir nicht doch irgendwie da in der Hoffnung sein, weil du auf der anderen Seite jetzt auch in diesem Gespräch ja häufiger gesagt hast, wir müssten dieses, wir müssten das, also die humanoiden Roboter, da müsste das geregelt werden. Und wir alle drei sind, glaube ich, so, dass wir denken, ja, aber Gott, wer soll das regeln? Das sind so komplexe Probleme. Also wenn ich da nach draußen schaue, dann frage ich mich, also da sind ja schon viel kleinere Probleme gar nicht geregelt worden. Wie soll das denn geregelt werden? Also wäre ja die logische Konsequenz zu sagen, okay, wir genießen das Leben im jetzigen Augenblick.
Ja, also im Grunde hast du das gesagt, was ich die ganze Zeit schon so im Kopf habe. Im Grunde genommen muss man sich das genau angucken und der wesentliche Treibstoff, der in den letzten 10, 15, 20 Jahren hier gearbeitet hat, ist die Angst. Das heißt also, die Menschen, die Angst haben, werden mit dystopischen Geschichten nichts anfangen können. Wir drei werden das irgendwie wahrscheinlich auch interessant und aufregend finden, was da alles so auf uns zukommt, ohne dass wir auch nur ein bisschen Fünkchen Angst davor haben, was da kommt. Und klar, es mag natürlich sein, dass es irgendwann blöde Situationen gibt, die man gar nicht haben möchte. Aber das ist ja auch ein Grund dafür, dass die Menschheit lernen sollte, das Leben jetzt in diesem Moment so zu leben, wie sie es leben sollte und auch genießen sollte, wie das Leben es möglich macht. Und sich nicht ständig von einer in die nächste Angst treiben lässt. Denn offensichtlich gelingt das ja immer noch, dass man die Menschen in Angst und Schrecken versetzen kann. Und offensichtlich ist das auch eine kollektive Aufgabe für jeden Einzelnen oder im Kollektiv, keine Angst mehr davor zu haben, was andere einem als Fiktion in den Kopf setzen. Wir haben sowieso so viele Fiktionen, die man eigentlich gar nicht wirklich erleben wird, weil die nächste Fiktion jagt schon wieder. Man hat die alte Fiktion schon wieder vergessen, aber alle reagieren danach. Und ich glaube, dass unsere Politiker das einfach nur kapiert haben. Das ist das Einzige, was sie wahrscheinlich wirklich gut kapiert haben, dass wenn man Fiktionen mit einfachen Begründungen abgibt, dass die Menschen dann in Angst und Schrecken versetzt, haben wir ja gesehen an dem Covid-Angstpapier, die nutzen diese Möglichkeit und dann wird in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin da ganz weit von weg. Künstliche Intelligenz ist für mich eine sehr aufregende, interessante Sache, die ich auf keinen Fall in meinen Kopf operieren lassen werde. Das heißt also, die Grenze von all dem ist, das an den oder in den Körper zu lassen und vor allen Dingen schon gar nicht in den Kopf zu lassen. Das dürfte das Ende des einzelnen Menschen darstellen. Nicht, dass er dann möglicherweise sofort stirbt, das kann ich mir im Moment auch noch vorstellen, dass das passiert, aber das dürfte ihn völlig von seinen eigenen Fähigkeiten entkoppeln. Also wer das macht, der hat verloren. Das ist ganz sicher. Also der verliert sein Bewusstsein, der verliert sein Menschsein, der verliert alles. Und es mag sein, dass er irgendwelche tollen neuen Fähigkeiten hinzubekommt, die er sich erhofft. Und das mag sein, dass das Begehrlichkeiten bei anderen weckt. Das haben wir ja auch gesehen bei Corona. Da haben die dann gesagt, ja, wir sind jetzt geboostert und geimpft und sind singend auf der Straße gelaufen, dass sie das jetzt haben und so weiter. Also die haben ja auch gedacht, dass sie so eine Art Update bekommen haben. Also man kann den Menschen sowas ja auch erzählen und die glauben das dann ja auch einfach. Also im Grunde genommen ist eins klar, künstliche Intelligenz in den Körper oder in den Kopf zu lassen, ist das Ende des Menschseins für den einzelnen Menschen und deswegen ist das auch abzulehnen. Das ist ganz klar. Also
dann würde ich gerne zum Schluss des Gesprächs nochmal so eine, ich sage mal, Vermutung, Tom, wie werden Sie es denn versuchen? Also wird es eine neue Pandemie geben, wobei du mir ja mal gesagt hattest hier in einem After Dark, dass du meintest, also auf gar keinen Fall, damit kommen Sie auf gar keinen Fall mehr durch. Aber könnte das nicht so das Szenario sein, irgendwie neue schlimme Pandemie und dieser Chip, der hilft dann einfach dabei, keine Ahnung, dass man nicht krank wird? Also jetzt mal so ganz naiv gesprochen. Also was ist dein Szenario? Wie wird das vonstatten gehen? Weil das wäre dann ja auch wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wirklich auch zu merken, okay, hier stimmt was nicht.
Naja gut, also man sieht ja, dass im Grunde genommen immer mehr Länder da sind, die sogenannte Regierungen herstellen, die konservativ sind oder rechts. Man nennt sie ja rechts und konservativ. Und jetzt nach und nach die sehr, ich sag mal, unadäquat agierenden Regierungen, die sich als links oder Mitte bezeichnen, nach und nach ablösen. Und man sieht ja, dass auch Amerika stark nachhilft, dass das auch in Deutschland passiert. Das sieht man ja täglich. Nicht ganz aus meiner Sicht zu Unrecht, wenn die sagen, dass hier die Meinungsfreiheit beschnitten wird und dass es da sehr viele Ansätze gibt, die auch von EU-Seite sind, die nicht gerade für einen idealen demokratischen Rahmen und Raum hergestellt werden. Aber sie werden versuchen, diese Parteien, die nationalistisch oder national denken, die werden versuchen, sozusagen die, wenn sie dann in der Macht sind, die Grenzen wiederherzustellen, in dem Glauben, dass dann möglicherweise, und das wird ja weltweit zumindest in bestimmten Ländern als das größte Problem, nämlich die Migration wird als größtes Problem von den meisten gesehen und das wird auch thematisiert sehr massiv. Und dann wird man die Grenzen schließen und ein Migrant, der dann kommen möchte, muss dann natürlich eine sogenannte digitale ID vorweisen können. Diese digitale ID ist genau das, was im Grunde bei Bill Gates bei der ID 2020 das Modell und das Muster ist. Und diese digitale ID ist der Schlüssel, um alle Menschen in eine digitalisierte Form letztendlich mit einer Kopie zu versehen. Das, was Kaiwan gerade gesagt hat, wird dann in Form einer digitalen ID sein. Das heißt also, man erschafft dann eine Kopie des Menschen in Form all seiner Eigenschaften, die er vielleicht sogar selber gar nicht so richtig auf dem Plan hat. Und natürlich ist es so, dass wenn die Nationalgrenzen dann möglicherweise wieder geschlossen sind, dann wird derjenige, der in Urlaub fahren muss, natürlich auch eine digitale ID brauchen, weil das andere Land will das ja haben. Und dann wird es wieder ganz viele geben, die, um ins Restaurant zu kommen oder in den Urlaub zu kommen, diese digitale ID akzeptieren. Und das ist dann der erste Schritt, der die Annäherung an die künstliche Intelligenz ermöglicht. Denn digitale ID heißt, es wird alles gekoppelt. Digitale ID koppelt die Geldeinnahmen, die Geldausgaben. Also damit meine ich wirklich alle, weil ja dann auch die digitale Währung bevorsteht, die ja auch nicht mehr in Bar unverfolgbar ist. Also Bar ist natürlich auch verfolgbar über die Seriennummern und so weiter. Das versuchen sie ja auch gerade. Aber das sind so die feuchten Träume, die da jetzt stattfinden. Man will die Grenzen sozusagen wieder schließen und ich warne auch jeden Politiker davor, irgendwie so etwas zu fordern, die Grenzen zu schließen, denn letztendlich geht es ja um die Daten und nicht um die Menschen. Die Daten sind ja nicht mit Grenzen zu stoppen, sondern die Daten sind im Prinzip immer global an einem bestimmten Konzern, der sie dann zur Verfügung hat und den interessieren Grenzen nicht, der hat sie dann von allen. Und insofern kann ich nur sagen, ist das der Weg. Sie werden es versuchen über die Nationalstaaten, über die Grenzen, die sie wieder einführen. Und dann werden sich ganz viele Leute, so wie bei der Impfung, 70% oder 60% dafür entscheiden und zu sagen, ja, also ich will ja wieder reisen und ich will ja wieder ins Restaurant und deswegen nehme ich auch die digitale ID. Und werden sich keine Gedanken darüber machen, weil sie ja die Konsequenzen direkt überhaupt gar nicht davon spüren. Das kommt ja erst später. Das wird der Weg sein.
Siehst du das auch so, Kaiwan? Und wenn das kommt, wirst du dir diese ID holen?
Natürlich, ich hatte ja schon. Also nein, was Tom beschreibt, ist ganz klar, das wird von vielen, Bill Gates macht das ja immer so, ja, alle Menschen haben das Recht auf den Zugang zu barem, bis also zu digitalem Geld und deswegen bietet er eben die Dienstleistung an. Aber ID bedeutet eben, dass man alles, was ein Mensch tut, koppelt und er hat das Wort des Verbieten, genau. Also nicht nur wo seine Reisedaten, sondern vor allem seinen Impfstatus. Also was er jetzt ganz neu abgedatet haben muss und wenn er das eben nicht hat, dann verliert auch sein Geld, dass er hat eine Eigenschaft, also dass wenn er irgendwo wohnt, 15 Kilometer außerhalb dieses Ortes wird das Geld weniger wert. Die Inflation ist eingebaut, damit er da bleibt. Und dann kann er auch kein Elektroauto mehr mieten, weil, wie gesagt, sie werden alles leihen, hat ja unser Freund gesagt. Und ich habe gesagt, von wem erstens und zu welchen Konditionen? Das waren die ersten Fragen, die ich gestellt habe, aber das war schon ungewöhnlich. Aber nochmal zu dem Chip im Kopf. Es gibt diese Serie bei Apple, Severance heißt die, glaube ich, wo Mitarbeiter einen Chip im Kopf bekommen. Und immer wenn sie die Firma betreten, durch den Fahrstuhl gehen, können sie sich nicht an ihr Privatleben erinnern und machen in der Firma Sachen, die ganz zweifelhaft sind. Und wenn sie kündigen wollen, dann gehen durch den Fahrstuhl, haben sie es vergessen und sind wieder Privatpersonen. Das sind natürlich ideale Menschen, die man da lenken kann. Und Ich glaube aber, dass den Menschen irgendwann etwas dämmern wird. Und das ist so ein bisschen, wenn Carlsen, der Schachspieler, jetzt immer gegen AlphaZero spielen würde, und AlphaZero gewinnt natürlich immer, dann wäre das furchtbar langweilig, da würde sich auch keiner angucken. Weil der Mensch lebt davon, dass er nicht perfekt ist und dass er immer versucht, perfekt zu werden, was aber nie klappt. Und ich meine, du, Jens, bist ja ein begeisterter Tennisspieler. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Yannick Noah oder der aktuelle Tennisspieler, den ich nicht kenne.
Du meinst Yannick Sinner sicher. Yannick Noah ist schon ein bisschen her.
Ich weiß, oder wer auch gerade angesagt ist, der würde gegen einen Computer spielen, gegen einen Avatar spielen von Boston Dynamics, den wird es sicherlich bald geben, der ihn immer schlägt in Grundenburg, weil sein Aufschlag 400 km/h. Das würden sich die Leute nicht allein angucken. Das würde überhaupt keinen Spaß machen, würde man sagen, das kann ja jeder. So. Und das ist genau der Punkt. Der Mensch hat ja etwas, was KI nicht haben kann. Der Mensch hat Spaß. Und der Mensch hat Spaß deswegen, um eine Frage immer wieder zu versuchen zu stellen, obwohl es keine Ahnung, was soll denn das alles? Also was soll das ganze Leben? Weil das Leben bringt letztendlich nichts. Das Leben ist nicht effizient, der Mensch macht Fehler, verbraucht Energie, erzeugt CO2 und stirbt irgendwas. Was soll der ganze Käse? Das kann ja KI nicht beantworten. Und deswegen ist das Leben natürlich ein Mysterium. Und KI ist dazu da, um das Leben effizienter zu machen. Ja. Und das Leben ist aber nicht effizient, weil das Leben eines Menschen lohnt sich nicht. Das ist eigentlich nur ein Verbraucher, aber was kommt dabei rum? Spaß, wie ist das zu bewerten? Spaß. Spaß ist eigentlich nur Umweltverschmutzung, also so runtergerechnet.
Und ein Bekannter von mir hat mal gesagt, der Mensch ist dazu da, um zu verstoffen. Das
ja, und da sind wir krass bei den grundsätzlichen Fragen, warum kommt man denn überhaupt auf die Welt, was soll das alles? Und das sind philosophische Fragen, die auf einer völlig anderen Ebene gestellt werden und worauf du aber auf der klassischen Ebene keine Antwort bekommst, weil die bekommst du möglicherweise, wenn du in die Natur gehst und da gar nichts hörst. Also Stille ist ja auch eine ganz große Information. Wie würde KI denn das auslesen? Weil die Stille ja auf der ganzen Welt sich ähnlich anhört. Trotzdem hört jeder aus seiner Stille etwas anders raus. Das kannst du nicht KIisieren. Und deswegen, ich finde es interessant, welchen Weg wir gehen, ja, aber ich weiß natürlich auch, dass alles wurde erschaffen, angelegt, um die totale Kontrolle über den Rest von Menschen zu haben, um etwas auszuschließen, dass von unten eine Art von Revolution stattfindet, die ganz oben die Menschen gefährdet. Aber was dann passieren wird, ist das, was allen Hochreichen passiert. Ganz oben entsteht natürlich Dekadenz. Am Ende brennt man Rom an und sinkt dazu. Dekadenz, weil man vollkommen unstreet geworden ist und damit kann man auch nichts anfangen. Also die oberen 10.000 oder die oberen 100, das ist auch furchtbar langweilig, weil man ist so ähnlich geil. Womit kann man noch angeben? Jeder hat die tollste Motorjacht, jeder hat die tollste KI, lässt die Puppen tanzen. Das ist irgendwie nichts. Und von daher schaue ich auf das Ganze auch ein bisschen belustigend, weil ich das Endgame ja nicht mehr erleben werde. Dafür bin ich zu alt. Aber ich gucke mal, welche Fehler die Menschen insgesamt machen mit diesen ganzen Programmierungen und das Leben in den Griff zu bekommen. Es wird am Ende des Tages nicht klappen. Aber ich glaube eben, dass wir jetzt in eine Zeit hineinschlittern, wo es Extreme geben wird. Es wird extreme dystopische Versionen geben und es wird Leute geben, die das gar nicht mehr machen, die sich komplett abkoppeln, komplett analog irgendwo in den Wald zurückziehen und so wie ganz früher, die ums Lagerfeuer rumsetzen, sagen, mach den ganzen Scheiß aus, lass uns reingucken, Bier trinken, ist in Ordnung. So. Das wird es geben. Warum das alles so ist, das ist die grundsätzliche Frage, warum das alles auf diesem Planeten passiert, das kann ich dir nicht sagen. Ich finde es spannend, ich möchte es auch nicht bewerten. Ich weiß nur eins, der Treiber hinter dem ist, dass einige wenige versuchen, Macht zu haben über andere Menschen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Gott zu ersetzen. Und da, wie gesagt, die Rolle dieses Mannes oder Person zu übernehmen, Identität, und das funktioniert natürlich nicht. Und von daher kann ich nur sagen, wir werden beides erleben, wir werden Himmel und werden Hölle erleben. Und ich glaube auch nicht, dass wir das aufhalten können, weil der Mensch tut das, was der Mensch tut, und er nutzt in jeder Richtung alle Möglichkeiten. Ich glaube nur, dass man in einen vielleicht 150 Jahren auf diese Situation zurückblicken wird und sagt, warum haben wir das gemacht? Warum waren wir so naiv? Aber diese Erfahrung werden Menschen machen.
Und man wird da, glaube ich, dann auch die Antwort vielleicht finden in genau dieser spirituellen Hinsicht, dass es nämlich darum geht, zur Intuition zurückzufinden und am Ende über die Intuition, über das Bauchgefühl dahin zurückzufinden, worum geht es wirklich im Leben? Und genau, meine, ich glaube, wir haben uns ja auch schon so oft drüber unterhalten, dass der Mensch auch komplett verirrt ist mit diesem ganzen Materialismus und diesem ganzen Konsum, und dass am Ende dieses, was Tom ja auch so schön gesagt hat, es geht um Begegnungen. Also ich meine, was ist oder was was nehmen wir mit, wenn wir irgendwann hier mal diesen Körper verlassen? Wir nehmen ja nicht unser Auto oder unser Haus mit, wir nehmen die Begegnungen, die uns berührt haben, das, was uns berührt hat, ja, mit Menschen so. Und ich glaube, darin liegt eine ganz, ganz große Chance. Und ja, ich möchte mich
Ich möchte noch etwas sagen, weil du bist ja jemand, der, jemand sagt dazu, das reine Beschreiben eines Zustandes, dystopisch ist mir zu wenig, wo sind denn die Lösungen? Ich glaube, was wir bei Corona erlebt haben, darf uns insofern nicht wundern, weil das ist eine Gesellschaft, die über Schule, da sind wir wieder beim Grundthema, derart konditioniert wurde und uniformiert wurde und nicht informiert, dass das die Menschen sind, die genau das machen, was man ihnen in der Schule beigebracht hat, akzeptiere Autorität. So. Und wenn wir etwas dem Trend entgegensetzen wollen, dann glaube ich, dass wir sagen müssen, hey, diese Art von Schule, die Basis um solche Menschen, die das alles fressen, die müssen wir vollkommen überdenken. Das sind Drill-Sergeant-Anstalten. Da müssen wir raus. Wir müssen da anfangen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Kinder für KI gar nicht mehr geeignet sind, weil die sagen, das ist ja langweilig, das mache ich eben nicht. Und nicht welche sagen dazu, mit dieser KI wird alles viel schneller, viel besser, mein Haus, meine Frau, mein Auto noch effizienter. Wir müssen bei den Schulsystemen anfangen und wir müssen erkennen, dass wir aus Kindern nichts machen müssen. Wir brauchen nämlich keine Erziehung, wir brauchen Beziehung. Da in diese Richtung müssen wir denken und das können wir jetzt schon tun. Und das hat nichts mit Technologie zu tun, sondern mit guten Lehrern.
Und ich glaube, wir können dieses Gespräch noch an anderer Stelle fortsetzen und einen zweiten und dritten Teil machen, weil eigentlich wollten wir heute über den Einfluss von KI auf Medien sprechen. Damit haben wir auch gestartet, aber man merkt, wie komplex dieses Thema ist, wie groß dieses Thema ist. Und ich danke euch ganz herzlich für den Moment. Danke Tom Lausen, danke Kevan Sopisirwasch und danke euch für eure Unterstützung, damit wir auch in Zukunft den Strom für diese Produktion noch bezahlen können. Also in diesem Sinne, gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle und schönen Abend. Tschüss.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.